Wunderschönen guten Morgen euch allen zu Hause, muss ich ja fast sagen. Wir haben ein paar Leute hier, aber ihr seid in der Mehrheit. Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Vielen Dank für die Einladung. Ist ja momentan nicht wirklich alles immer so sicher. Von daher, ich bin umso mehr froh, dass es trotzdem geklappt hat. Und wenn es gut läuft, darf ich sogar vielleicht wiederkommen. Und ich komme gerne wieder, dann hoffe ich, dass ich dann auch die ganze Gemeinde kennenlerne. Für mich ist das immer besonders auch, die Geschwister vor Ort zu treffen, Gespräche zu führen, einander zu begegnen. Das fehlt jetzt natürlich ein bisschen. Ich wurde schon vorgestellt, Memo Bender ist mein Name. Wir halten uns mit persönlichen Informationen zu uns als Mitarbeiter von Open Doors zurück. Deswegen nur ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin eigentlich aus dem Nahen Osten, ich sage das mal sehr allgemein, ich bin eigentlich aus dem Nahen Osten, habe eigentlich einen islamischen Background, bin durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Wort Gottes hat Kraft. Durch das Bibellesen, das war ein Neues Testament, ein Religionsunterricht, Bibel, da war kein Prediger, keine Gemeinde, keine Evangelisation, kein Freund, der mir davon erzählt hätte, eigentlich nur das Neue Testament und das Wort an sich ist ein Schwert. Es hat mich in die Knie gezwungen, es hat mich zu Buße, es hat mich zur Umkehr geführt, ich bin zum Glauben gekommen. Anschließend habe ich dann, so wie Gott das dann halt so ineinander fügt, auch eine Gemeinde kennengelernt und dort auch ein Zuhause gefunden, bin dann zur Bibelschule gegangen und so weiter. Das kurz zu mir allgemein, das soll auch reichen. Ich weiß, dass ihr Open Doors auch sehr schon kennt. Ihr seid bekannt mit Open Doors, ihr seid sehr involviert. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Danke, dass ihr da so ein Herz habt, dass ihr vor allen Dingen betet, dass ihr mitkämpft und im Gebet einfach mit unseren Geschwistern da verbunden seid. Danke, dass da diese Brücke da ist. Ich freue mich darüber. Das ist nicht immer selbstverständlich. Deswegen werde ich mich auch mit allgemeinen Informationen zu Open Doors erstmal zurückhalten. Ihr wisst sehr vieles schon und deswegen gehe ich eigentlich direkt ins Thema. Wir wollen heute über Algerien sprechen. Ich weiß nicht, ob die Präsentation funktioniert. Ja, perfekt. Algerien, wir haben jetzt wahrscheinlich die Folien mit den, ich habe hier vorne kein Bild, deswegen weiß ich nicht genau, wo wir sind. Wir haben wahrscheinlich jetzt die Folie mit dem Weltverfolgungsindex, da könnt ihr weitergehen auf die nächste Folie mit dem algerischen Dorf. Ich muss das immer ein bisschen ansagen gerade. Hier sehe ich nichts. Okay, ich mache weiter. Algerien ist ein Land, das schon seit Jahrzehnten wirklich schon seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schwer gebeutelt ist. Ein dunkles Kapitel folgt diesem Land dem nächsten. Da kann ich ein paar Sachen nennen, Kriege um die Unabhängigkeit gegen Frankreich, Diktatur, ein Bürgerkrieg von 91 bis 99, wirtschaftlicher Niedergang, Korruption, Vetternwirtschaft, eine militärische Elite, die sich mit allen Mitteln an der Macht klammert und nicht loslässt, islamistischer Extremismus, der wieder zunimmt, der vermehrt an Zahl größer wird und vieles mehr prägen das Gesicht Algeriens, dem größten Land des afrikanischen Kontinentes. Für die wenigen Christen im Land wird die Situation zunehmend bedrohlicher. Im Jahr 2018, jetzt können wir ein paar Folien, das ist für mich schwierig zu koordinieren, wenn ich das nicht sehen kann. Von daher, wir müssen jetzt zu den Facts kommen, zu der Algerien-Folie mit den... Ja? Das ist, darf ich das hier liegen lassen? Das ist super. Vielen Dank. Genau. Zu der Folie mit den Fakten über Algerien selber jetzt. Algerien, die Situation wird zunehmend bedrohlicher. Vor 2 Jahren war Algerien noch auf Platz 42 des Weltverfolgungsindex. Platz 42. Innerhalb der letzten 2 Jahre hat sich die Situation um 25 Plätze verschlechtert. Letztes Jahr noch auf Platz 22. Dieses Jahr auf Platz 17 des Weltverfolgungsindex. Die Situation hat sich verschlimmert. Insgesamt leben etwa 129.000 Christen im Land. Das entspricht etwa 0,3% der Gesamtbevölkerung. Nur 0,3%. Das heißt, wir haben über 99% Muslime im Land. Islam ist die Staatsreligion und wie in fast allen Ländern, in denen Christen Verfolgung erleben, das ist dieses makabere und dieser schlechte Witz eigentlich, da steht laut Verfassung in diesen Ländern eigentlich immer Glaubensfreiheit und Religionsfreiheit. So auch hier in diesem Land. Jetzt sind wir bei der richtigen Folie, sehe ich hier gerade, die Kabylei. Der überwiegende Teil der Christen in Algerien, der lebt in der Kabylei. Das ist das Gebiet, das traditionell von der Volksgruppe der Berber bewohnt wird. Und das ist im Norden des Landes, ein gebirgiges Gebiet. Und die Berber, die haben eine eigene Sprache, sie haben eine eigene Kultur und sie betrachten sich auch nicht wie die Mehrheit des Landes als Araber. Und spätestens seit den bitteren Erfahrungen der Bürgerkriegsjahre, also von 91 bis 99, wo der Kampf, der blutige Kampf zwischen dem Militär und Islamisten über 120.000 Todesopfer gefordert hat, seitdem sind die Berber sehr reserviert und sehr zurückhaltend gegenüber einem extremistischen Islam. Die algerischen Protestanten, das sind fast alles, und das ist die Besonderheit eigentlich in diesem Land auch, das sind fast alles ehemalige Muslime. Das sind alles Konvertiten. Und nach der Scharia, dem islamischen Recht, ist das verboten. Und ihnen droht für diesen Glaubenswechsel, den sie genommen haben, streng genommen sogar die Todesstrafe. Nächste Folie. Anhänger dieser radikalen Auslegung bekommen immer mehr Zulauf. Das heißt, Männer mit langen Bärten, die erkennbar salafistisch sind, Frauen mit einem Niqab, dieser Ganzkörperverhüllung, gehören mittlerweile eigentlich zum alltäglichen Straßenbild. Und der gesellschaftliche Druck, in die Moschee zu gehen, der nimmt zu und wächst. Hier geht die Folie gerade nicht weiter, glaube ich, oder? Okay. Gut. Aber der größte Druck, wenn wir jetzt neben dem islamistischen Extremismus, der zunimmt, der größte Druck geht eigentlich von der Regierung aus. Seit Inkrafttreten einer Verordnung aus dem Jahr 2006 entwickelt sich durch die daraus resultierenden Maßnahmen, die getroffen wurden, eine regelrechte Jagd auf die Christen seit diesem Gesetz, was in Kraft getreten ist. Offiziell soll diese Verordnung die Religionsausübung nicht-islamischer Glaubensgemeinschaften regeln. Aber die verantwortlichen Stellen setzen die Bestimmung systematisch gegen die Christen im Land ein und die Freiheiten der Christen vor Ort werden massiv beschnitten. Die Christen werden als subversiv und vom Ausland gesteuert angesehen. Ihnen wird unterstellt, dass sie mit ihrem Verhalten, ihrem Leben, ihrem Glauben die nationale Sicherheit und die Souveränität des Staates gefährden. Und für die algerische Regierung ist ganz klar und prinzipiell, jeder Bürger im Land ist ein Muslim. Und seit Inkrafttreten dieser behördlichen Auflagen aus dem Jahr 2006 wurde keine einzige neue Kirche in Algerien zugelassen. Alle Anträge wurden abgewiesen. Allein in den letzten zwei Jahren wurden andersherum dagegen 15 bestehende Kirchen im Land geschlossen, aufgrund dieser Maßnahmen eben. Nächste Folie. Viele Christen sind dadurch gezwungen, sich inoffiziell in Hauskirchen zu treffen. Eine solche Versammlung ist allerdings verboten und mehrjährige Haftstrafen können da die Folge sein. Der Vorwurf, dem die Gläubigen ausgesetzt sind, das ist wieder so absurd, der lautet dann religiöse Anbetung in einem nicht dafür vorgesehenen Ort. Also man hat Gott angebetet an einem Platz, wo sie es nicht erlauben. Ziemlich verrückte Sache. Es ist gefährlicher geworden, über den Glauben zu sprechen oder ihn durch Bilder und Symbole Ausdruck zu geben. Und viele Christen nutzen mittlerweile christliche Bibel-Apps auf ihrem Smartphone, weil der Besitz einer Bibel oder von christlicher Literatur allgemein nicht ohne Konsequenzen bleibt. Und sie halten sich so ein wenig bedeckt. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt zu dem Clip kommen, den ich eingebettet habe. Den würde ich euch gerne
Jahrelang
zeigen.
Wurden die Bewohner der Kabylei von der algerischen Regierung diskriminiert und vernachlässigt.
Der Islam zwingt dich dazu, auf Arabisch zu beten, Verse aus dem Koran auf Arabisch auswendig zu lernen. Und oft versteht man nicht, was gesagt wird. In den kabylischen Gemeinden findet alles auf Kabylisch statt. Die Predigt, die Lieder, die Gebete. Und die Bibel ist auf Kabylisch. Die Leute sagen, wow, dieser Jesus, er versteht auch meine Sprache. Jesus ist anders als Mohammed. Und das hat viele Menschen berührt. Christen und viele andere erkennen, dass unser Gott alle Sprachen versteht. Und nicht nur Arabisch.
Doch eine Serie von Kirchenschließungen beunruhigt die algerischen Christen. Es gibt Gesetze, die öffentliche Versammlungen verbieten, bei denen ein anderer Glaube als der Islam praktiziert wird. Davon ausgenommen sind die offiziell registrierten Kirchen. Aber eine solche Registrierung wird unabhängigen christlichen Gemeinden oft verwehrt.
Sie fingen an, viele Kirchen zu schließen. Wir bekamen viel Ärger mit der Polizei. Ihr Ziel war es, alle Kirchen zu schließen. Zumindest die meisten. Sie sagten uns, dass jede Gemeinde einen eigenen Antrag stellen müsse, um ihre eigene Genehmigung zu erhalten und ihre eigene Kirche zu bauen. Aber das kann lange dauern. Ihr Ziel ist es natürlich, alle Kirchen zu schließen und nur wenigen Kirchen ein paar Genehmigungen zu geben. In der Stadt Oran heißt es oft, sie brauchen nicht drei oder vier Kirchen, sie brauchen nur eine Kirche. Wir registrieren nur eine Gemeinde. In Tissiussou, in der Kabylei, brauchen sie auch nicht 20 oder 30 Kirchen. Wir geben ihnen die Genehmigung für zwei. Die Regierung will so viele Kirchen wie möglich schließen und nur wenige Kirchen genehmigen. Aber mit Bedingungen. Vielen Bedingungen. Eine davon, keine Prediger aus dem Ausland einladen. Nicht dies zu tun, nicht das zu tun. Dies ist verboten, das ist verboten. Und wenn man nur eine davon nicht einhält, können sie jederzeit kommen, um die Kirche zu schließen.
Wo viele Kirchen geschlossen werden, wächst stattdessen die Zahl geheimer Hauskirchen. Doch es fehlt an christlichen und erfahrenen Leitern, die die Christen in ihrem Alltag und der Verfolgung unterstützen.
Die meisten Christen kommen aus einem muslimischen Hintergrund, fast alle von ihnen. Sie müssen erst lernen, was es bedeutet, ein christlicher Ehemann oder eine christliche Ehefrau zu sein. Was bedeutet es, ein christliches Paar zu sein? Wie erzieht man Kinder? Wie können wir diesen Menschen helfen? Wie sollen wir reagieren? In Algerien gibt es einen großen Bedarf an Unterricht und Pastoren. Das ist einer der Gründe, warum die algerische Kirche geschwächt ist. Die algerische Kirche kann derzeit das große Potenzial, das Gott ihr gegeben hat, nicht nutzen. Denn die Zahl der Christen in Algerien ist unglaublich. Das bedeutet, das Potenzial ist enorm. Aber wir brauchen Unterricht und christliche Lehrer.
Die Christen in Algerien haben Hoffnung. Doch sie brauchen unser Gebet.
Ich glaube, dass Algerien Christen braucht. Mehr als früher. Und durch Gottes Gnade wird unsere Verzweiflung in Hoffnung auf Christus verwandelt werden. Ich bete sehr viel dafür, dass Gott uns hilft, eine sehr tiefe, sehr persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Denn ich sehe, dass dies der Schlüssel zu allem ist. Und ich bete auch, dass er immer das erste Ziel in unserem Leben bleiben wird. Und dass Gott uns algerischen Christen helfen wird, uns täglich nach seinem Bild verwandeln zu lassen. Aber ich bete auch, dass Gott unseren Glauben schützt. Das ist sehr wichtig. Mein Gebet ist, dass Gott uns benutzt, um so viele Algerier wie möglich zu erreichen. Meine Hoffnung ist es, allen Algeriern von Jesus zu erzählen. Das ist meine Vision.
Das ist meine Vision.
Ja, die nächste Folie bitte. Trotz all dieser Schwierigkeiten für die Kirche in Algerien ist die Kirche dort in den letzten Jahren stark gewachsen. Die nächste Folie. Das Verlangen dieser, und das ist das Besondere an den Gemeinden dort, das Verlangen dieser Gemeinden nach Wachstum, dass sie größer werden und zunehmen, ist enorm stark ausgeprägt. Es gibt Pastoren, die jedes Jahr mehrere hundert Glaubenstaufen durchführen. Und Pastoren berichten stolz, wir werden immer mehr. Wir werden immer mehr. Eine Sache, die wir überall hören, wir machen Reisen in Länder, in denen Christenverfolgung erleben. Wir fahren hin und beobachten die Situation und sprechen mit den Betroffenen vor Ort. Und wir fragen sie natürlich in Gesprächen auch, was braucht ihr, wie können wir euch helfen, wo können wir euch unterstützen. Und das, was wir durchweg eigentlich überall hören, egal wo wir hinkommen, in welchem Land, auf welchem Kontinent, ist eigentlich immer dasselbe. Bitte betet für uns. Bitte betet für uns. Das ist das Erste, was kommt. Und das ist im Prinzip... Auf der einen Seite sagt es mir, wie sehr sie ein Bewusstsein für die Kraft des Gebetes haben. Und das Zweite ist natürlich auch dieses Bitte, verbindet euch mit uns, fühlt mit uns, denkt an uns und vergesst uns nicht und lasst uns da einfach verbunden bleiben. Und das wollen wir tun. Das ist eine Bitte, die ich gerne auch hier in die freie Welt bringe, zu uns hier in der freien Welt, zu uns hier vor Ort. Dieser Bitte, dass wir der nachkommen, dass wir nicht nur darüber hören und darüber reden und darüber sprechen, sondern dass wir wirklich auch ins Gebet gehen, gemeinsam. Und das haben wir gesagt, machen wir jetzt auch hier. Wir nehmen uns 5 Minuten Zeit der Stille. Ich habe die Gebetsanliegen mitgebracht. Vielleicht können die als nächste Folie eingeblendet werden. Ich habe die Gebetsanliegen mitgebracht. Ihr könnt das vor Ort tun, orientiert euch an den Gebetsanliegen oder sprecht freie Gebete, nehmt euch die Zeit. Wir werden das hier vor Ort auch tun, als kleine Gruppe uns zusammenstellen und für die Geschwister in Algerien beten. Und nach 5 Minuten gehen wir dann weiter. Die große Frage, die sich mir immer gestellt hat am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und jetzt auch das im Prinzip mein Tagesgeschäft ist, die große Frage, die sich mir gestellt hat, wie gehe ich mit all dem Leid um, wenn man tagtäglich mit all diesen Dingen zu tun hat, und das war ja noch harmlos, muss man echt sagen, es gibt Geschichten, die jagen einem einen Schauer über den Rücken, wie geht man mit all dem um, und angesichts all der Not und all der Verzweiflung, all der Verfolgung, könnte man ja rein menschlich gesehen, man könnte verzweifeln. Man könnte sich an den Kopf packen und die Hände in den Schoß und sagen, das bringt alles nichts, das ist alles hoffnungslos. Es gibt aber eine Perspektive, die mir dabei hilft, dem Thema erfolgreich umzugehen, und das ist die Ewigkeitsperspektive. Das ist die Ewigkeitsperspektive. Die nächste Folie bitte. Die Dinge mit seinen Augen, das heißt die Dinge mit seinen Augen, mit seinem Herzen, mit seinen Gedanken sehen und beurteilen. Wie genau sieht nun diese Perspektive aus? Diese Perspektive sieht folgendermaßen aus. Seit Entstehung der Gemeinde vor über 2000 Jahren in Jerusalem und durch die gesamte Geschichte hinweg zieht sich das wie ein roter Faden. Die mächtigsten Könige, die gewaltigsten Heere, die unterschiedlichsten politischen Systeme und Religionen haben sich in den Kampf aufgemacht gegen die lebendige Gemeinde Gottes. Im Kampf gegen die Gemeinde Gottes. Und sie dachten, das ist einfaches Spiel, das ist easy. Das sind einfache Leute, Fischer, Bauern, Pöbel der Straße. Das sind einfache Leute wie du und ich. Und sie dachten, die fegen wir weg. Aber mit all ihrer Macht, durch die Geschichte hindurch, es lässt sich prüfen, durch die Geschichte hindurch sind sie mit all ihrer Macht und mit all ihren Mitteln allesamt gescheitert. Alle sind gescheitert. Und bis zum heutigen Tag, bis zum gegenwärtigen Tag, und ich verspreche euch, das wird bis zum Ende aller Tage so bleiben, es gibt keine Macht, es gibt nichts und niemanden, der den Heilsplan Gottes aufhalten kann. Das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Und der lebendige Beweis, der lebendige und unwiderlegbare Beweis bist du selbst. Du selbst. Denn das Evangelium hat bei Jesus, dem Zimmermann in Nazareth, angefangen, über die Jünger und über Samaria und Galiläa und bis ans Ende der Welt, durch die Jahrhunderte bis zu dir heute ganz persönlich. Du selbst hast das Evangelium gehört, du hast es für dich angenommen, du hast es erkannt und du hast verstanden, das stimmt, was da gesagt wird. Das ist Leben, was da ist. Und du bist der Beweis dafür. Jedes noch so große Reich der Welt, jedes noch so große Reich der Geschichte, du kannst bei den Ägyptern anfangen und über die Assyrier, Babylonier etc. Jedes Reich der Geschichte hatte seinen Anfang und hatte sein Ende, sein Startpunkt, sein Endpunkt, aber das Reich Gottes, es wächst und wächst und wächst unaufhörlich und immer weiter und ist nicht aufzuhalten. Aus den paar einfachen Jüngern, das waren ja wirklich nur eine Handvoll, aus den paar einfachen Jüngern im Hinterland von Galiläa sind heute viele Millionen geworden, weltweit. Die Zahl der Christen in Algerien, von dem ich eben berichtet habe, und auch die Zahl in anderen Ländern, wo Verfolgung geschieht, die Zahl der Christen wächst trotz Verfolgung. China, ähnlich wie Algerien, sich um 20 Plätze innerhalb der letzten 2 Jahre verschlimmert, verschlechtert. Staatliche Kontrolle, Verbote, Druck, Verfolgung, und die Gemeinde wächst. Und ein Gebetsanliegen, was wir aus China hören, ist, bitte betet für Leiter. Wir brauchen Leiter, damit die ganzen Neubekehrten aufgefangen werden können, damit die weitergeführt werden können. Indien, Platz 10 im Index. Vor 2014 noch, da ist die BJP von Ministerpräsidenten Modi an die Macht gekommen. Damals noch auf Platz, ich glaube, das war 28, mittlerweile auf Platz 10 des Index. Die Dalits, Indien hat wieder so eine eigene Form von Verfolgung. Da gibt es das Kastensystem, da gibt es dann die Dalits, die sind eigentlich die Unberührbaren, die noch aus dem Kastensystem rausfallen. Der Bodensatz, der Abschaum der Gesellschaft. Und sie kommen in Scharen zum Glauben an Jesus Christus, trotz Verfolgung, trotz Druck. Der Iran Platz 9 auf dem Index. Der schiitische Gottesstaat, der so viel massiven Druck auf die Christen ausübt. Ein Geheimdienst, der mit enormen Machtmitteln und Möglichkeiten ausgestattet ist. Aber die Untergrundkirche im Iran wächst, und wir hören aus aus dem Iran Nachrichten, die sind einfach unfassbar. Man könnte meinen, man liest das Neue Testament mit all den Wundern, die dort geschehen. Gott begegnet den Iranern, die so enttäuscht und frustriert sind vom Islam, von der wirtschaftlichen Not, die so suchend sind. Er begegnet ihnen aufgrund durch Träume, durch Visionen, durch Zeichen, durch Wunder auf übernatürliche Art und Weise und die Gemeinde wächst. Und es gibt Leute, die sagen, gemessen an der, im Verhältnis gesehen zur Bevölkerung dort, gibt es kein Land der Welt, wo so viele Menschen zum Glauben kommen, aktuell wie dort. Es ist unfassbar. Die Gemeinde Gottes ist nicht aufzuhalten. Wir sind nicht aufzuhalten. Es ist unmöglich. Wir laufen ein Rennen, das wir schon an den Startblöcken gewonnen haben. Und bevor wir schon an der Startlinie, bevor wir den allerersten Schritt gemacht haben, war klar, der Sieg ist unser. Wir haben gewonnen. Wir sind Sieger. Der Sieg ist unser und den kann uns keiner nehmen. Das ist meine Perspektive. Das ist mein Trost bei all der Verfolgung, bei all dem Schlimmen, womit ich konfrontiert bin. Das ist mein Blick auf die Situation. So eine, es ist eine Stelle, wo Jesus das auch so ein bisschen nochmal deutlich macht. In Matthäus 16, da sagt er zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich die Gemeinde bauen und die Pforten der Unterwelt, also der Tod mit all seiner Macht, er wird die Gemeinde nicht überwinden. Es ist unmöglich. Keine Macht der Welt wird die Gemeinde überwältigen. Sind wir etwa Helden? Sind Sie etwa unsere verfolgten Geschwister, sind Sie etwa Helden? Wir haben die Tendenz, das habe ich bei mir selbst auch beobachtet, wir haben die Tendenz, dass wir die verfolgten Geschwister als Glaubenshelden sehen, sie ein wenig hochheben auf den Sockel und zu ihnen aufschauen. Sie sind keine Helden, genauso wie du kein Held bist. Wir sind eigentlich, was das angeht, sehr gleich. Wir sind Sieger. Wir sind Sieger, ja, aber wir sind keine Helden. Wir haben Anteil an dem Sieg, den Jesus Christus für uns errungen hat, aber wir sind keine Helden. Sie haben ihre Schwächen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Kämpfe, ihre Unsicherheiten, all das, was jeder von uns auch hier kennt. Sie sind genau wie wir Sieger, aber Helden sind wir alle nicht. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie sieht Ihre Wahrnehmung aus? Ich habe meine Perspektive beschrieben. Wie sieht die Wahrnehmung unserer verfolgten Geschwister aus? Wie betrachten Sie, welche Perspektive haben Sie und was macht Sie bereit, so einen hohen Preis für Ihren Glauben zu zahlen? Und Ihr Umgang, und das finde ich so wichtig, Ihr Umgang mit Verfolgung, die Art und Weise, wie sie dem begegnen, führt uns zum Kern und zum Wesen unseres Glaubens. Und ich bin mittlerweile überzeugt, wir nehmen geistlich gesehen Schaden an unserem geistlichen Leben, wenn wir unsere verfolgten Geschwister aus unserem Leben ausklammern. Ich bin überzeugt, wir nehmen geistlich gesehen Schaden, wenn wir nicht bereit sind, von unseren verfolgten Geschwistern zu lernen. Sie benötigen unsere Hilfe, ja, das ist richtig. Und man hat die Tendenz auch da wieder, man hat die Tendenz zu sehen, dass man oben steht, uns geht's gut, ihnen geht's dreckig, sie sind unten in einem Loch und man reicht ihnen die Hand. Und das hat nur eine Richtung gedanklich gesehen. Aber das ist ein Trugschluss, es hat zwei Richtungen. Wir brauchen sie genauso, wie sie uns brauchen. Es hat zwei Richtungen. Sie benötigen unsere Hilfe, das ist richtig. Aber ich bin überzeugt, dass wir sie genauso dringend brauchen, wie sie uns. Denn sie zeigen uns, das habe ich eben kurz erwähnt, sie zeigen uns, worauf es wirklich ankommt, was der Kern und der Wesen unseres Glaubens ist. Sie zeigen uns, was wirklich Bedeutung hat. Sie sind für mich, und verzeiht mir, wenn ich deutlich werde, in dem, wie ich sage, sie sind für mich wie eine Ohrfeige, die mich aus meinem gemütlichen, aus meinem benebelten, aus meinem Dämmerzustand in dieser Wohlstandswelt, in der ich lebe, die mich mit dieser Ohrfeige wachrütteln, die mich herausholen, die mich wecken und sagen, wach auf, es gibt da mehr. Es gibt was, was mehr Bedeutung und mehr Wert hat. Und ich sage es noch deutlicher, nicht ihr Leben und ihre Situation und ihre Verfolgung und all das, was sie durchleben, nicht das ist ein Sonderfall und nicht das ist die Ausnahme. Nein, unser Leben hier in der freien Welt, dein Leben in der freien Welt, das ist die Ausnahme. Wenn wir wieder zurück in die Geschichte schauen, dann sehen wir, Jesus hat gelitten. Er wurde umgebracht. Die Jünger haben gelitten. Sie wurden fast alle umgebracht. Und das zieht sich wie ein dicker, blutiger, roter Faden durch die Geschichte hindurch, dass Christen verfolgt werden, ist normal. Eigentlich ist das normal. Und wir haben keine Zeit, wenn wir auf die Gegenwart schauen, wir machen die Forschung, wir schauen, wie die weltweite Verfolgung sich entwickelt und wir sagen mit aller Deutlichkeit, noch nie wurden so viele Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt wie heute, aktuell, in dieser Zeit, in der wir leben. Und unser Leben mit all dem Wohlstand, und es ist nichts Schlimmes daran, ich will das niemandem nehmen, aber unser Leben hier in der freien Welt, und das sollten wir uns bewusst halten, ist die Ausnahme. Das ist die absolute Ausnahme, dass es uns so gut geht, dass es uns, okay, wir haben unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Kämpfe, all das. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, uns geht es richtig, richtig, richtig gut. Und das ist die Ausnahme, nicht Ihre Situation. Was ist nun der Wesen, von dem ich gesprochen habe, der Wesen, der Kern unseres Glaubens, worauf Sie uns hinweisen? Wenn wir uns in die Geschichte Gottes mit uns, seinen Geschöpfen, anschauen, dann sehen wir in der Bibel auf den ersten Seiten, er hat uns geschaffen mit einem bestimmten Ziel und Grund. Er wollte, und da wird jeder von euch mir zustimmen, er wollte Beziehung mit uns. Er hat uns geschaffen, um eine intime, innige, lebendige, echte Beziehung mit uns, seinen Geschöpfen, zu haben. Und wenn wir jetzt vom Anfang weg ganz ans andere Ende der Bibel schauen, ins letzte Kapitel der Offenbarung auf den letzten Seiten der Bibel, dann sehen wir, dass er mit aller Macht bis zum Ende an diesem Plan unerschütterlich festhält. Er möchte mit uns zusammen sein. Das ist sein Wunsch, das ist sein Plan. Und er hält daran fest, koste es, was es wolle. Und er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen. Es ist unglaublich. Er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen. Und wenn wir dazwischen schauen, ich habe das Ende betrachtet, ich habe den Anfang betrachtet, das Ende betrachtet, und wenn wir jetzt in die Mitte der Bibel schauen, es ist die gedachte Mitte der Bibel, dann sehen wir Jesus Christus, der gekommen ist, genau deswegen. Er wollte, das war sein Ziel, er wollte die defekte, die ruinierte, die zerstörte, die kaputte Beziehung wiederherstellen. Er ist der Wiederhersteller, er ist der Heiler, er ist der Beziehungsstifter. Dafür ist er gekommen, von Anfang bis Ende, und das sind Basics des Glaubens, die wir vergessen. Es geht von Anfang bis Ende um Beziehung, um nichts anderes. Und wenn ich die ganze Bibel mit einem Wort zusammenfassen müsste, das Evangelium, dann würde ich sagen, es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, welche Tradition du hast, welche Form du lebst, welcher Denomination du angehörst. Es geht nicht um das christliche Abendland oder Gott bewahre, um eine christliche Politik oder wer weiß was, sondern es geht schlicht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Unsere verfolgten Geschwister, sie erinnern sich an etwas, das wir hier in der freien Welt leider zu oft und ganz schnell aus den Augen verlieren. Sie haben eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott durch Jesus Christus, und sie sind nicht bereit, das aufzugeben. Das ist ihre Perspektive. Es gibt keine Alternative dazu. Sie sind bereits trotz Verfolgung, Not und Gefängnis diesen Preis zu zahlen. Das ist ihre Beziehung, an der sie festhalten, und das ist den Preis wert. Es gibt keine Alternative. Alles steht und alles fällt mit dieser Beziehung. Aber nicht nur das. Sie haben nicht nur den Blick und die Wahrnehmung, dass es um eine Beziehung geht, die es wirklich wert ist, für die es zu kämpfen sich lohnt. Sie haben nicht nur dieses dauerhafte Bewusstsein, dass es um Beziehung geht, sondern sie haben auch das richtige Verständnis darum, wo sie in dieser Beziehung stehen. Ihren Platz sozusagen in dieser Beziehung. Sie erkennen bei all dem, was sie durchleben, bei all dem, was sie durchmachen, ihre menschliche Schwäche und ihre Gottesbedürftigkeit. Das ist ihr Platz in dieser Beziehung. Sie sehen ihre Rolle mit richtigen Augen. Sie wissen in der Verfolgung, die sie durchleben, sehr genau um ihre Not. Wenn man nämlich halbnackt irgendwo in einer kalten Zelle am Stuhl gefesselt sitzt, dann weiß man sehr genau, dass man bedürftig ist. Dann weiß man sehr genau, dass man der Macht und der Gewalt, mit der man da konfrontiert ist, und dem, was dann vielleicht geschieht, dass man dem menschlich gesehen nichts entgegenzusetzen hat. Da ist nichts. Was hätten wir schon, als wenn wir da irgendwie was gegen tun könnten? Sie sind bedürftig. Sie wissen, es geht um Beziehung, und sie wissen um ihre Bedürftigkeit. Und ihnen ist unmissverständlich klar, dass es in so einem Moment der Not und der Verfolgung von Anfang bis Ende nur um seine Kraft geht, um seine Möglichkeiten, um seine Verheißung, um seine Gegenwart, um seinen Geist, um seinen Plan, um seine Nähe, um noch vieles mehr. Es geht von Anfang bis Ende um ihn in dieser Beziehung, um seine. Und sie wissen um ihre Bedürftigkeit. Das ist ihre Erkenntnis. Und für uns hier in der freien Welt, das ist das Tragische, für uns hier in der freien Welt, mit all dem Lärm, der uns umgibt, da ist es gar nicht so einfach, dieses Wissen um unsere Bedürftigkeit wachzuhalten. Das müssen wir uns jedes Mal neu zusprechen. Wir nehmen uns nicht als bedürftige Wesen wahr. Hier in dieser freien Welt, in der Welt, in der wir leben, kannst du als Christ jahrelang problemlos jedem etwas vormachen und so tun, als ob. Und diesen Luxus kann man sich aber in Ländern der Verfolgung nicht leisten. Da kannst du dich nicht ewig durchmogeln. Das funktioniert einfach nicht. Sich dauerhaft dort erfolgreich durchzumanövrieren, das geht nicht. Entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und der Satan verfolgt heute im Prinzip noch dasselbe Ziel, hat denselben Plan wie damals im Garten Eden. Er zielt genau auf die eben genannten Bereiche, eben auf Beziehung und Bedürftigkeit. Wie geht er vor? Er will die Beziehung zerstören und der Weg ist, du brauchst Gott nicht. Du kannst sein wie Gott. Du kannst autonom sein, du kannst unabhängig sein. Du brauchst Gott nicht. Also die Beziehung zerstören und eben diese Bedürftigkeit der Menschen absprechen. In der Verfolgung aber eben erlebt man überdeutlich, wie sehr man ihn braucht. Ohne ihn geht es einfach nicht. Und deswegen ist es auch gar nicht so sehr mein Wunsch, dass Verfolgung aufhört. Das will ich gar nicht so sehr. Mein Wunsch ist eher, dass diese Verfolgung, dass der entstandene Druck die Christen nur noch mehr in seine Arme treibt, hinein in diese Beziehung bewegt, dahin, wo wir nun mal hingehören. Und ich bin überzeugt, jeder hat diese Wahrheit, die ich versuche, euch gerade klarzumachen, zu vermitteln, die ich versuche zu beschreiben. Jeder von euch hat diese Wahrheit mindestens einmal in seinem Leben für sich deutlich erkannt. Und das war der Moment deiner Bekehrung. Das war der Moment deiner Bekehrung, der Moment der Kapitulation. Ich habe das so erlebt, ihr habt das so erlebt. Ich wusste in dem Moment, ich war ohne Gott und ich brauche diese Beziehung, koste es, was es wolle. Ich will diese Beziehung und ich habe ganz deutlich erkannt, meine Bedürftigkeit, dass ich verloren bin ohne ihn, dass ich Schuld habe, dass ich Versagen habe, dass ich Heilung brauche. Das war das, was ich da erkannt habe. Damals war er mir, dieser Gott war mir alles wert. Er war mir alles wert. Und wie viel ist er mir heute? Wie viel ist mir diese Beziehung heute wert? Nach vielen Jahren des Glaubens, die ich vielleicht durchschritten habe. Wie viel ist er mir heute noch wert? Welche Opfer bin ich bereit und welche Opfer bist du bereit, für diese Beziehung zu bringen? Was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass diese Bekehrung, doch die Bekehrung natürlich an sich schon, dass das ein einmaliger Moment war, aber diese Wahrnehmung, diese Klarheit, diese Erkenntnis, die ich in diesem Moment hatte, das ist ein Anfang gewesen, damals bei der Bekehrung. Aber das ist ein dauerhafter Zustand, den wir uns wachhalten müssen. Es geht um Beziehung und es geht um Bedürftigkeit und wir müssen uns diese Bedürftigkeit wachhalten. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Die Bibel gibt uns eigentlich ganz klare und deutliche Bilder auch dafür. Das Bild vom Vater und das Bild von uns als seinen Kindern. Er als Vater, wir brauchen ihn, diese Beziehung zwischen Vater und Kind und Kinder als derjenige, als diejenigen, die bedürftig sind, das brauchen wir. Ich möchte mit der letzten Folie abschließen. Das ist ein Zitat von einem irakischen Pastor und er hat Folgendes gesagt, ganz schlicht und einfach, wenn ihr fallt, dann fallen wir. Wenn ihr fallt, dann fallen wir. Das sagt nichts anderes als eben auch diese Beziehung, wir gehören zusammen, wir brauchen einander und wir sind in gewisser Weise auch abhängig voneinander und wir sind bedürftig einander. Wir brauchen sie genauso, wie sie uns brauchen. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir diese Beziehung wachhalten. Nicht nur um ihretwillen, eben diesen Blick nach unten, sondern auch um unserer selbst willen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir einander brauchen, dass wir genauso bedürftig sind wie sie. Wir haben uns verschiedene Instrumente überlegt, wie wir das wachhalten können. Ein Instrument ist dieses Gebetsheft, was wir monatlich rausbringen, was die meisten von euch wahrscheinlich auch schon kennen. Das wäre eine Möglichkeit auch, um da connected zu bleiben, verbunden zu bleiben und eben in diesem Gebet auch sich mit einzusetzen. Ich lade euch ein, schaut auf unserer Homepage nach. Wir haben eine Rubrik, die heißt Aktiv werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ihr euch auch einbringen könnt, wo ihr euch verbinden könnt. Ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich euch mit investieren, mit einbringen lassen, mit einnehmen lassen. Wer sagt, dass uns das immer hier so gut gehen wird? Wer sagt, dass es dauerhaft für uns auch Frieden geben wird? Und ich glaube, dass wir da uns vorbereiten müssen. Und das wäre ein Instrument, eine Möglichkeit, wo wir eben uns gegenseitig die Hilfe geben können. Ich schließe mit einem Gebet und sage schon mal danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die Zeit, die ihr mir gegeben habt. Vater, hab Dank, dass du bei uns bist. Du hast uns gezielt und bewusst in diese Welt hineingesetzt, um mit uns zu leben, diese Beziehung zu haben mit uns. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du von Anfang bis zum Ende uns einfach nicht aufgibst, dass du uns suchst, dass du uns willst, dass du dich ausstreckst nach uns und dass du uns, koste es, was es wolle, nach Hause bringen möchtest. Und ich bitte dich, dass wir all den Widerständen zum Trotz dieser Beziehung treu bleiben, dass wir uns bedürftig erkennen, dass wir sehen, dass du mehr wert bist als alles, was die Welt uns bieten könnte. Ich bitte dich, dass du uns stark machst, auch wenn Druck hier in dieser freien Welt irgendwann entstehen sollte. Ich bitte dich, dass du uns stark machst bei all den Versuchungen, bei all den Verlockungen, bei all dem Wohlstand, den die Welt uns versucht zu geben, damit wir weg von dir kommen. Halte uns wach, halte uns lebendig. Ich danke dir für meine Geschwister hier in Bielefeld. Ich bete, dass da eine Weckung durch die Reihen geht, dass man abschüttelt, sich frei macht, die Taschen leer macht, eben um mehr Platz und mehr offene Arme für dich zu haben. Amen.